Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, ich bin definitiv der Letzte hier bei DAZN. Es ist nicht irgendwie Montagabend, nein, es ist Dienstagmorgen. Dienstagmorgen, der 5. Oktober. Es ist 0.46 Uhr und es riecht hier in Kommentatorenkabine Nummer 1 noch so ein bisschen nach Schweiß, weil hart gearbeitet wurde. Es war ein langer Abend, dieser Tag Nummer 2 des World Grand Prix, der bereits in vollem Gange ist. Wir haben jetzt die ersten beiden Sessions erlebt und es sind zwei Sessions mit vielen Überraschungen. Wir haben von 16 Matches, die wir gesehen haben, 6 Überraschungen erlebt. 6 Spieler aus den Top 10 sind bereits raus. Und der 5. Oktober, er ist kein Lump, denn er ist ein Game-On-Tag. Und das Schöne ist, dass es in einer Woche ja immer einen Game-On-Tag gibt. Und wir sollten diesen Abend gemeinsam ausklingen lassen und die Nacht sozusagen eröffnen mit Folge Nummer 78. Und wie gewohnt, das alles mit dieser Inspiration von den Kollegen von Sportbuzzer. Und man kann fast sagen, mir zugeschaltet, so heißt das ja in der Fernseh- und Hörfunksprache, ist mir der wunderbare Thomas Shorty Seiler. Und es ist irgendwie ein ganz anderer Abend. Shorty, ich grüße dich.
Hallo.
Wir müssen vielleicht mal sagen, wir sehen uns nicht.
Richtig.
Es gibt kein Facebook, es gibt kein WhatsApp, es gibt kein Instagram. Die Welt liegt eigentlich nackt auf dem Boden und sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Wie geht es dir? Kannst du trotzdem atmen? Geht's dir gut? Geht's deiner Familie gut? Ob all dieser schrecklichen Nachrichten?
Auch hier steht die Zeit still. Also doch gänzlich unbemerkt und dann doch irgendwie sehr gravierend, weil man sich doch an irgendwie Dinge erinnert, das ist wie so eine warme Jacke, die irgendwie fehlt. Man kriegt die Infos nicht, man fliegt ständig aus der Leitung, man kriegt dann irgendwelche Sachen, wo einem ständig aufgefordert wird, dass man sich um sein Netzwerk zu kümmern hat und drückt hier irgendwie wilde WLAN-Knöpfe und will mit der Welt vernetzt sein. Und natürlich macht so ein Podcast viel mehr Spaß, wenn wir beide uns dabei ansehen können und uns liebisch freuen über die tollen Spiele, die wir da gesehen oder eben auch mit Unterbrechung nicht gesehen haben, so wie es mir halt ergangen ist. Ich war da heute etwas im Blindflug unterwegs, aber Elmar wird mich hier durch diesen wunderbaren Podcast Nummer 78 führen. Auch hier ist noch ein leichter Hauch von Schweiß in der Bude. Ich habe auch hart gearbeitet an diesem Wochenende. In Hessisch-Lichtenau habe ich ein schönes Turnier begleiten dürfen, aber daher lasse ich auch noch mal ein paar Infos reinstreuen. Und nächste Woche gibt es dann noch mal so ein bisschen die Aufarbeitung von Schottland und Deutschland und Silver Medalist und neue Links für Ostende und etc. Noch viele Informationen. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier. Wie kriegen wir den Podcast ohne uns zu sehen, immer über die Runde. Wahrscheinlich mit Spaß, oder?
Wahrscheinlich mit Spaß und wahrscheinlich auch mit der Situation, dass wir uns häufig ins Wort fallen werden, weil wir nicht erkennen, wenn der andere ansetzt. Das ist ja der Vorteil, ne, des Videocalls, dass wir sehen, dass einer noch einen Halbsatz hinten anfügt oder eben halt auch nicht.
Ja.
Wie fangen wir an? Soll ich ein bisschen über Italien erzählen?
Hast du noch Amore im Herzen und die Sonne auf der Haut? Hast du noch den Wein auf den Lippen und den Blick weit, weit ins Gelände? Hast du dich tatsächlich getraut, das Fahrrad an die Seite zu stellen?
Ich habe es tatsächlich gemacht. Du hast vollkommen recht. Ich bin eine Woche lang kein Fahrrad gefahren. Wow. Das hat sich auch ein bisschen ungewohnt angefühlt. Ich habe sofort gedacht, ich werde fett und speckig.
Und was hat der Spiegel gesagt?
Der Spiegel hat gelächelt.
Ja, siehst du, das habe ich mir gedacht. Das glaube ich.
Nein, das waren wirklich wunderbare Tage, die viel Spaß gemacht haben. War zum ersten Mal in Florenz, war zum ersten Mal in Venedig. Und habe mich gerade in Florenz wirklich verliebt. Warst du mal in Florenz?
Nein, leider nicht.
Florenz musst du dir vorstellen, wie ein großes Museum, durch das du gehst. Ja. Du gehst immer wieder um den nächsten Häuserblock und hast die nächste Sehenswürdigkeit, das nächste historische Gebäude da stehen. Und was für Gebäude? Du stehst vor dem Dom, in dem 30.000 Menschen Platz haben und dieser Dom steht mitten in der Stadt und er ist irgendwie direkt an der nächsten Häuserwand auch schon wieder dran. Also das ist wirklich sensationell und hat großen Spaß gemacht, gerade auch dann abends nach dem Essen noch durch die Stadt einfach zu gehen und über die Plätze zu schlendern und das Ganze bei 25 Grad. Also auch das ist ja gar nicht so schlecht. Das war wirklich eine schöne Woche.
Ja. Hört sich sehr lässig an und das ist ja auch eine dringende Abwechslung nach der Enttäuschung, die du erlebt hast, dass wieder ein bisschen die Sonne scheint. Das räumt den Kopf auf, du kannst ein bisschen bummeln, ein bisschen die Seele frei baumeln lassen und so ein bisschen die Frustforderung, dass du nicht antreten konntest. Dass dir das verwehrt wurde dieses Jahr, das große Zwischenziel, was du dir selbst auferlegt hast. Aber der Kampf geht weiter. Die 2022 ist anvisiert, fest im Blick. Ja. Aber wie gesagt, also einen schönen Urlaub mal einzustreuen, macht den Kopf frei. Und so hört sich's auch an. Du hast wieder ein bisschen Melodei in der Stimme.
Du, das ist ja auch tatsächlich die Woche gewesen, in der die Tour Transalp stattgefunden hätte. Also hätte die Tour Transalp stattgefunden, hätte ich Florenz und Venedig nicht kennengelernt. Zumindest nicht in 2021. Also es hat natürlich wie immer auch seine guten Seiten. Double in, double out, yes, der sir. World Grand Prix. Wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, gerade diese erste Runde ist echt verzwackt und für die Top-Favoriten sehr gefährlich, weil die Distanz so kurz ist.
Ja.
Es wird im Set-Modus gespielt und du brauchst nur 2 Sets, du brauchst nur 6 Legs und bist schon in der nächsten Runde. Und jetzt hat es echt viele erwischt. Jetzt hat es überraschend viele erwischt. Ich habe es eingangs gesagt, 6 aus den Top 10 sind raus. Und das ist schon ein dickes Ding. Vielleicht lass uns trotzdem mit Tag Nummer 1 anfangen. Also mit gestern. Hast du gestern den Tag verfolgen können?
Ja, so einiges davon habe ich gesehen. Nicht alles, aber einiges. Also ich war bei Cullen und Ross Smith dabei.
Ja.
Und ich fand den Ross Smith endlich mal gut von Anfang bis Ende ein starkes Spiel gemacht. Und hat es zu Ende gekriegt. Das waren so die Dinge, die wir gesehen haben. Der ist immer mal wieder aufgeflammt, der Kollege in der Vergangenheit. Aber zweite, dritte Runde war meist der Ofen aus, obwohl er vorher furios gespielt hat. Und jetzt gegen Cullen, der auch noch nicht so genau weiß, irgendwie wie er dieses Jahr zu Ende bringen soll, finde ich. Mal ist er unfassbar gut und mal unfassbar durchschnittlich.
Ja.
Und das hat einfach nicht gelangt. Ne? Da war
Ich finde, für mich war Tag 1 so auf der einen Seite der starke Auftritt von Stephen Bunting, vor allem aber auch der richtig starke Auftritt von unserer Nummer 1 der Welt, von Gerben Price, vom Titelverteidiger gegen Michael Smith. Ja. Ich meine, diese erste Runde willst du eigentlich nicht haben. Du willst nicht Michael Smith zugelost bekommen als Nummer 1 der Setzliste. Und wie überzeugend war das? Der hat zurzeit, finde ich, so eine Art und Weise, die er da auch mit auf die Bühne bringt, Gerben Price. Der hat so viel Selbstvertrauen, der ist so siegessicher, der weiß so genau, dass er das Match gewinnen wird. Das ist erschreckend. Das hat mich echt so ein bisschen erinnert an MVGs Topzeit.
Ja.
Ging es dir genauso?
Absolut. Ich fand, er hatte also wirklich eine komplette Veränderung durchgemacht. So in der Hinsicht, Gerben Price hat einen tollen Body Language, nimmt diese Legs jetzt nicht mehr mit dieser Ungewalt oder mit dieser Urgewalt, mit dieser Lautstärke, mit dieser Aggressivität hin, sondern sehr souverän, sehr dominant und ist jedes Tempo wert. Also der kann alle Tempos mitgehen, die ihm da bis jetzt entgegengeschleudert wurden, und du hast völlig recht. Er wirkt sehr dominant, sehr stabil und weiß genau, an mir kommt zurzeit keiner von euch vorbei. Das ist einfach eine Tatsache, die ich spüre, die ich ausstrahle aus jeder Pore. Und ich weiß nicht genau, ich habe mir vorhin schon mal Gedanken darüber gemacht, weil mich dieses Spiel auch sehr beeindruckt hat. Ich weiß nicht, ob es daran tatsächlich an diesem Vorteil liegt, sich quasi außerhalb der Medien denn also doch ein bisschen entspannter an den WM-Titel gewöhnen zu können, wie all die anderen davor, die dann völlig mit den Medien rummelnde Gange waren und der arme Peter, der so gar nicht zum Zuge kam. Und bei ihm waren so 3-4 Monate dazwischen, bis es dann mal so langsam losging mit ein paar Fernsehauftritten, weil er ja auch noch die Premier League verpasst hat durch die Covid-Positivtestung und jetzt eigentlich sich lange dran gewöhnen konnte, als Weltmeister quasi zu agieren. Dann kommt er wieder rein, ein bisschen Publikum kommt rein, er kriegt seine üblichen Buhrufe und möchte damit gleich aufräumen, macht Schluss. und scheinbar hat er das Gefühl irgendwie bekommen, das Publikum möchte sich nicht ändern, also muss ich mich ändern. Ich muss die souveräner gewinnen, ohne dass ich da schreie, als würde ich irgendwie neues Land erobern. Also ganz, ganz, ganz tolle erste Runde von ihm, fand ich sehr, sehr beeindruckend und für mich dadurch, ja, den Tweet, den du vorhin, den ich noch im Endspurt sehen konnte, vorgelesen hast. Herzlichen Glückwunsch zum Titel Gerben Price nach dieser Schlacht heute, ja. 6 out of 10. Wow.
Ja. Gerben Price hat in einem Pressegespräch nach seinem Sieg über Michael Smith nochmal so rausgestellt, dass sich die Lage schon geändert habe, dass er jetzt der Gejagte sein und dass er sich auch so fühle, als sei er der Gejagte von Peter Wright und von Michael van Gerwen. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut so seinen Zustand gerade und seine Situation gerade. Und mir kommt so gerade der Gedanke, Shorty, wenn man überlegt, der gewinnt beide European Tour Turniere und gerade das erste von Budapest, wo er ja auch so die ersten Runden gar nicht so gut spielt und kommt trotzdem durch, kann sich dann im Halbfinale und im Finale steigern. Also der hat, glaube ich, gerade eine Menge Matches gewonnen, in denen er selber so das Gefühl hatte, wahrscheinlich, ich spiele so mein B-Game, ich spiele so 70-80%, aber ich schlage sie trotzdem alle.
Ja.
Und das gibt dir vielleicht genau die Ruhe und die Gelassenheit, die ja zurzeit ausstrahlt. Und auch das ist ja genau das, was wir bei Michael van Gerwen über 4-5 Jahre erlebt haben. Der spielte 80% und das hat für die meisten gereicht.
Ganz genau. Weil viele Teile bei ihm zusammenkamen, die neu waren. Und das sind dann wieder die neuen Targets für die Verfolger gewesen. Und genauso wie Peter Wright hartnäckig daran gearbeitet hat, der Number One Verfolger zu sein, hat er vergessen, hinter sich zu gucken und war auf einmal schneller wieder an die Seite gelegt, als es ihm lieb war, weil Gerben Price denselben Plan verfolgt hat mit einer ähnlichen Konsequenz und da noch ein bisschen schneller zum Zuge kam, als Wright gebraucht hat. Also das war ein ganz schönes Durcheinandergewirbel, aber die Dominanz, die Van Gerwen ausstrahlen konnte, wurde schneller beendet als bei Taylor. Aber das, was wir da jetzt sehen, dieser positive Schub einer WM, hält tatsächlich jeden fürchterlich auf Trab. Erstmal das erste Jahr ist man fast unbeatable, weil Adrian Lewis haben wir es gesehen, der war nur an den beiden WMs super stark. Aber sonst in diesem Jahr dazwischen war so gut wie gar nichts bei ihm los. Und das hat ihn eigentlich von allen anderen Champs unterschieden. Die haben wenigstens noch ein großes Major gewonnen im darauffolgenden Jahr.
Ja.
Nur Adrian Lewis nicht, der hat sich nur von WM zu WM gehangelt. Also das ist eine ganz neue Anforderung an den Sport, das ist eine ganz neue Latte, die da übersprungen wird und das schaffen immer mehr Spieler, das ist einfach nur beeindruckend. Das ist vor allem Johnny Clayton, der sehr, sehr dominant war, bis hin zu Leuten, die einem wirklich Rätsel aufgeben, wieso das auf einmal so steckt oder eben halt so tief nach unten geht.
Ja.
Brutal.
Also nachdem wir heute die ganz groben Überraschungen erlebt haben, da erinnert man sich kaum noch an die aus Tag Nummer 1, dass beispielsweise der Vorjahresfinalist Dirk van Dijvenbode rausgeht gegen Luke Humphries. Du hast schon gesagt, Cullen verliert gegen Ross Smith und Dimitri Vandenberg verliert gegen Ryan Searle. Ja. Das Match von Vandenberg, das fand ich irgendwie eigenartig. Da habe ich mich echt gewundert, wie man so stur auf seine Doppel-18 gehen kann und sie eigentlich das ganze Match lang nicht treffen kann. Warum wechselt Vandenberg nicht früher mal in Richtung Doppel-16, die er gut spielt? Warum macht er das nicht? Wie kommt es, dass der einfach auf dieser Doppel-18 bleibt? Liegt das daran, dass der wahrscheinlich im Training 3-4 Stunden vor dem Match merkt, die Doppel-18 läuft und dann davon nicht lassen möchte?
Ja, ist eine gute Frage in Sachen Dimitri Vandenberg, der gibt uns viele Rätsel auf. Er bekommt einen mörderischen Lauf, wirkt sehr, sehr gut aufgestellt im Mindset, hat seine Atemübungen, bringt sich immer wieder zur Ruhe und dann steht er vor diversen Ziellinien und hat keinen Plan mehr, wie er darüber geht. Wir haben es Fallon Sherrock noch deutlich vor Augen, wie man so eine Führung aus der Hand gibt. Das muss man auch erstmal irgendwie verpacken. Das scheint noch irgendwie Nachwirkungen zu haben, weil dann nicht mehr flexibel zu sein und auf die Fehler, die jetzt gerade passieren, reagieren zu können, war schon nachdenklich machend. Aber auch Dimi sieht also vom Gesicht her so ein paar Tränensäcke. Vielleicht ist er auch ein bisschen mit was anderem beschäftigt. Wir wissen ja, dass da eine Schwangerschaft im Hause stattfindet. Er sieht für mich ein bisschen abgekämpft aus, so hat er auf mich gewirkt. Und er hat das Spiel soweit zusammenhalten können, aber eben nicht wieder mal auch nur ansatzweise in seine Richtung über die Ziellinie gebracht und nur davon profitieren können, dass Searle das am Ende ja nun auch nicht entspannt zu Ende gebracht hat. Also das hat ja die Würze in diesem Spiel dann ausgemacht. Am Ende war es einfach nicht mehr ganz klar festzustellen, wer es gewinnt, obwohl Searle eigentlich angriffslustig fand ich von Leg 1 an war.
Searle hat ja eine ganz eigene Art da zu spielen. Ne? Mhm. Immer wenn der seine Aufnahme spielt, dreht er sich zum Publikum, ist in so einem leichten Selbstgespräch, man weiß gar nicht genau, was er da erzählt, aber grinst danach auch immer wieder. Der trainiert ja auch viel mit Gary Anderson, als wenn er sich so das Grinsen nicht nur abgeschaut hätte. Das ist so ein bisschen wie bei Tim Thaler, hieß er doch damals, oder?
Ja, genau.
Der hat das Lachen geklaut, sozusagen. er hat sein Grinsen geklaut. Und er hat es dem Gary weggenommen und hat es jetzt sich selbst auf die Lippen gelegt. Der hat eine Lässigkeit dadurch auf der Bühne, die mir gut gefällt, die ihn auch gefährlich macht.
Ja, absolut. Bringt einen neuen Schwung rein. Ist against all odds. Irgendwie mit seinen 27 Gramm Heavy Metal Geschichten, die er da an die Wand klatscht.
32 Gramm.
32 Gramm, die er da an die Wand klatscht und mit einer Genauigkeit da auf Tops unterwegs, die ist schon beendet. Und das Problem ist eben, dass Demi eigentlich die richtigen Waffen zur Antwort hatte. Aber es vergisst schon wieder, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, die Fehler dann zu nutzen, die den Ryan Searle dann eben in diese Position gebracht haben. Ja, und das ist für mich irgendwie nachdenklich machen, was ist da bei Demi los? Wieso? Er hat doch schon eins der größten Turniere dieser Welt gewonnen. Wieso ist es auf einmal so schwierig für ihn daran zu glauben, diese Spiele gewinnen zu können? Ja. Das macht mich so nachdenklich. Er ist doch schon so nah dran. Was ist jetzt wieder das Problem? Dieser ewige Kampf im Kopf ist klar, den wirst du nie so richtig los. Aber ich habe immer so in meiner Karriere die Erfahrung gemacht, dass ich Step by Step, wenn irgendwann der Knoten geplatzt ist, ich bin 5-mal hintereinander letzten 16 rausgeflogen, irgendwann war ich mal in der Lage, so ein Match da zu überleben, habe meinerseits ausgecheckt und war diesen Schritt weiter. Und dann kämpfst du dich an das nächste Ziel ran. Und er ist ein Major-Turniergewinner, ein Prestige-Turniergewinner. Über Tage hat das gedauert, diese Form zu halten. Und jetzt kommt er mir manchmal ratlos vor, weil er nicht weiß, wie bringe ich es zu Ende. Und ja, das ist unwahrscheinlich schade, weil jetzt ist gerade diese Sturm- und Drangzeit mit diesem mörderischen Endprogramm. Er könnte jetzt so richtig schön absahen und sich dann auf die Geburt freuen, mit einer tollen Ranglistenposition zur WM fahren. Und jetzt ist das eigentlich mehr Diskussion und Kampf. Also schade eigentlich dafür, dass er sich selbst zurzeit so schwer macht.
Er hatte sich übrigens nach dem World Cup of Darts selber ganz schön ins Achtung gestellt und da auch so ein bisschen schon von der Krise gesprochen, was mich eigentlich überrascht hat. Wenn ich, glaube ich, die Nummer 5 der Welt wäre und auch gerade im World Matchplay Finale gestanden hätte, würde mich auch ein etwas schwächerer Auftritt beim World Cup of Darts einer Team-WM nicht so aus der Bahn werfen. Ihn hat das, glaube ich, aus der Bahn geworfen, dass er da vielleicht auch seinem Kumpel Kim Heibrechts nicht mehr helfen konnte, dass sie gemeinsam nicht mehr Erfolg haben konnten. Er sprach ja auch in Kopenhagen noch davon und sagte irgendwie, das war kein guter Auftritt von mir. Da habe ich nicht das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht wollte er so indirekt ja auch der Leader sein und konnte es irgendwie nicht sein. Aber der steckt tatsächlich irgendwie in einer Krise und ich empfinde ihn auch so. Der ist irgendwie gehemmt und somit auch dann der Erste aus den Top 5 gewesen, der beim World Grand Prix ausgeschieden ist. Der heutige Abend war ein verrückter Abend, Jordi. Und der endete mit dem Match von José de Sousa und Glenn Durrant. Bevor wir auf die Top 10 Spieler zu sprechen kommen, die rausgegangen sind. Glenn Durrant ist ein Drama.
Ja.
Ist echt, oder? Ist eine traurige Geschichte oder ja.
Ja, das Problem ist, Glenn Durrant findet keinen Zipfel Selbstvertrauen. Also der ist nicht so ins Ausgeschossen, er findet keinen Zipfel Selbstvertrauen. Er kriegt Zuspruch in der Community wie selten und lang anhalten von großen Legenden in England, von großen Snookerspielern wie Mark Selby, wie immer wieder große Sportler sagen, come on, ich gehe ein bisschen Dart gucken, heute spielt Dazza. Ja, die quasi ihm einfach die Daumen drücken und dieses Druck anzunehmen, wo eigentlich gar keiner existieren soll. sollte. Das ist dann die Krux an dieser, ich kann nicht an mir einen Erfolg glauben, weil man dann irgendwie sich immer wieder selber den Druck gibt, ich muss ja allen gefällig sein. Alle erwarten, dass ich wieder in die Spur komme. Alle tun das. Du musst diese Leck-Arsch-Stimmung bekommen und sagen, hey, ich spiele für mich. Ja, schön, dass ihr alle über mich redet, aber ich spiele für mich. Diesen Weg muss er unbedingt wieder finden, weil das hat er ja schon x-mal unter Beweis stellen können, was da aktuell in dem rumort, ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, weil das so elendig lange dauert. Jeder geht mal durch eine Krise, gar keine Frage. Jeder hat auch mal ein, zwei schlechte Jahre, auch keine Frage. Aber in dieser Medienwelt wurde auch jeder schon zu Tode kritisiert, was DASA einfach nicht widerfährt. Keiner geht auf DASA los oder macht sich über ihn lustig, sondern jeder bietet sofort Hilfe an, weil DASA nicht eine Top-Leistung zeigt und trotzdem immer wieder gegen die Wand rennt, sondern einfach nicht ansatzweise an seine Leistung rankommt. Da hat man sofort diesen Mitleidsfaktor und den will DASA gar nicht haben. DASA will das nicht. Der will nicht hier bemitleidet werden. Der will endlich wieder gefährlich sein. Und das ist, glaube ich, der größte Sprung, den er einfach nicht hinbekommt. Anders gesehen zu werden von ihnen. Ja, wir haben ihn kennengelernt und auf einmal entpuppt er sich als ein wenig eitel, weil er ein Gesichtsproblem hat durch einen kleinen Schlaganfall und sich nicht mal beim Jubeln selbst im Fernsehen sehen kann und diese Bilder hasst von ihm, wenn er schreit, vor Freude. Das sind Probleme, die können wir uns nicht vorstellen. Wir sind alles verschiedene Menschen. Was da in Gaga rumort, kannst du nicht mit 0815 Mentaltechnik rauskriegen. Dafür dauert es zu lange. Dafür ist die Leistung konstant unter 80 zu schwach in jedem Bereich. Und das macht den rasend wütend. Irgendein Superstar, der mit meinen Szene wird ihn da mal wieder hinboxen müssen. Aber so bleibt DASA im freien Fall. Und irgendwann fallen die Einladungen und Erntegedanken fest weg. Ne? Dann bleibt die Ü50 WM und Antritt gegen Paulke.
Nein, so tief kann er nicht fallen. So tief wird er niemals fallen. Und dann spielt er heute gegen José de Sousa, der auch kurz bevor das Match losgeht, nochmal zu ihm geht, ihn nochmal drückt. Der, glaube ich, genau dieses Mitleid hat, was Durant, was du genau richtig sagst, eigentlich gar nicht erleben will und gar nicht haben möchte. Aber, und de Sousa spielt sich die Dinger ja selbst in die Socken. Er spielt einen 78er Average und Glenn Durant übrigens einen 58er Average. Er spielt einen 58er Average jetzt gegen José de Sousa.
Ja, ich meine, gut, bei der Disziplin jetzt sind wir ja ein bisschen an schwächere Averages gewöhnt, okay. Aber das ist schon schmerzhaft, ja. Das ist schon schmerzhaft für den Anspruch an das Glenn Durant an sich selbst, an die Welt und auch wie die Welt ihn sieht. Das ist einfach unter jede Messlatte durchlaufen, einfach irgendwie keinen Faden finden. Also noch ist da für mich kein Ende in Sicht, aber ey, Hallöchen, was war denn da heute für ein strammer José de Sousa auf der Bühne? Ich durfte da nochmal eben im Vorbeifliegen einen Mann ohne Brille sehen und schön streng durchgefärbten Haaren. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wird da irgendwie das Haus des Geldes neu gedreht oder war das ein anderer Kontinent? Weiß ich gar nicht. Junge, Junge, der Mann hat das aber drauf. Also ihr wisst es auch nicht genau, habe ich mitbekommen, oder?
Nein.
Kontaktlinse oder Brille?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Hallo, hallo, Mr. Sousa.
Er steht auf jeden Fall im Achtelfinale und hat zum ersten Mal ein Match beim World Grand Prix gewonnen, José de Sousa.
Ja, gewonnen, gewonnen.
Ja. Gewonnen, gewonnen. Gary Anderson gegen Ian White. Da sind wir bei der nächsten Baustelle.
Ein Drama.
Ach, pass auf, noch ein Gedanke zu Glenn Durant. Ich habe jetzt gerade auch hier der Redaktion nochmal gesagt, ich möchte gerne Glenn Durant im Wurf sehen, als er die Premier League vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich im Oktober, Anfang Oktober gewann. Ich habe das Gefühl, seine Technik hat sich verändert. Der hat ja Schwierigkeiten, Druck in sein Dart zu bekommen. Der kriegt keine Power rein.
Ja, weißt du warum?
Warum? Was ist deine Erklärung?
Weil, also du hast das völlig richtig gesagt, er schubst sich den quasi fast auf die Nase und zieht dann den Arm vor. Und dann kommt eine kurze Ausholbewegung.
Ja.
So, und die hat er verkürzt. Er macht den Arm viel länger als noch bei der Premier League, bevor er diese Ausholbewegung macht.
Ganz das heißt, genau.
Er hat seinen Anwurf komplett verkürzt, das ist schwer selbst da festzustellen, wenn er keine Videoanalysen macht und sich, genau wie du das gerade vorgeschlagen hast, sich seinen letzten großen Erfolg anguckt und da sieht, dass er normalerweise viel weiter dann nochmal den Arm zurücknimmt, um einen stabilen Geradeausbewegung zu bekommen. Er ist da viel, viel kürzer geworden und dadurch viel ungenauer. Schiebt dann über die Schulter raus, da geht die 5, da geht die 1, da ist dieses brutale
korrigieren bei ihm, was er eigentlich, ist er ja ein feiner Techniker in der Hinsicht. Und das ist vollkommen aus den Fugen geraten. Da muss ich mal schleunigst einer sagen. Er hat seinen Anwurf in meinen Augen komplett verkürzt.
Ja, würde ich auch sagen. Und das werde ich morgen versuchen, dann mal in mir ein Video anzugucken, um das nochmal zu vergleichen, weil ich das finde ich schon spannend. Dass
ja, das würde mich auch interessieren.
Dass
ja.
ihm das selber auch nicht auffällt. Ja. Du, Gary Anderson, der nächste Weltmeister, der deutlich unter Form ist, der sein Spiel auch gerade überhaupt nicht zusammenbekommt. Ja. Ich habe so ein bisschen die Sorge bei Gary Anderson, dass das auch nicht aufgeht, was der gerade macht. Kaum trainieren, wenig Turniere spielen, das reicht nicht. Du kannst Nein. dieses Niveau nicht halten, dir fehlt die Konstanz, dir fehlt die Matchpraxis, also die Erfahrung auch in der Turniersituation, um dann mal im wichtigen Moment da zu sein, um mal eine besondere Aktion zu starten. Die haben sich die Dinge auch ganz schön in die Schuhe gespielt, Ian White und Gary Anderson. Und Ian White wusste am Ende nicht, wie er das gewonnen hat. Das wusste ja. der übrigens nicht.
Ja, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Das war noch eines meiner glücklicheren Momente, als ich gesehen hatte, dass da mal wieder eine 5 Minuten quasi bei mir was funktionierte hier im Internet. Ich hatte ja große Probleme heute, wie schon erwähnt. Hatte ich gerade gesehen, dass Ian White 2 Matchstarts verbrennt und Gary Anderson somit wieder einlädt und dann tatsächlich das 1-1 noch in Sets kassiert. So, und am Ende konnte ich es dann wieder nur in einem kurzen Split sehen. Ich glaube, es waren Decider dann am Ende, oder?
Es war Decider und beide haben Matchstarts und beide kriegen das Ding nicht rein.
Oh, okay, klasse. Ja, das ist es ist eine Katastrophe, was der Diamond sich selbst immer wieder antut. Oder so seit so vielen Jahren schon ist der Mann so konstant, bis es dann nur noch heißt, check es aus und er schafft es dann nicht. Und das ist immer wieder dann abhängig zu sein noch vom Gegner. Das muss den White so nerven. Das ist so unglaublich.
Und für Ian White ist es ein Riesenproblem, dass die European Tour letztlich nicht abgesagt wurde, aber auf 2 Turniere reduziert wurde. Das war seine Turnierserie. Da hat er 12 Turniere im Jahr gespielt, in denen er immer gut dabei war. Er hatte diese Erfahrung, auch die Matchpraxis oben auf der Bühne vor Publikum. Das hat einfach in diesem Jahr nicht stattgefunden. Er hat sich nicht für diese beiden ersten European Tour Turniere qualifizieren können. Also ähnliche Situation auch. Ne? Letztes Turnier, das er gespielt hat, war World Matchplay. Also kaum Matchpraxis. Und du merkst es hinten und vorne. Er sagte danach im Interview ja auch irgendwie, ich trainiere eigentlich gut, trainiere viel mit dem Bullyboy gerade. Im Practice läuft es gut, aber ich habe mich wahnsinnig schwer getan, das hier im Turnier umzusetzen. Das war ein furchtbares Match übrigens. Unheimlich zäh. Also wenn du dann überlegst, das spielt Gary Anderson, das spielt der Flying Scotsman, der eigentlich die Leichtigkeit des Seins ist auf einer Bühne und die geilsten Darts spielt. Und das hat wenig Spaß gemacht. Es war einfach grottenschlecht. Der eine mit 77, der andere mit 78 Punkten im Schnitt. Also es war so gar nicht Gary Anderson, weißt du, den man so gerne zusieht beim Dartspielen.
Absolut, genau. Also Prince of Style sozusagen. Ne? Ja. Es ist halt einfach ein schöner Rhythmus, den er da an den Tag legt mit dem Lächeln dabei und alles ist gut. Und du hast vielleicht genau recht, aber wir müssen auch in der Pandemie sehen, dass einer der größten dann nicht mehr Fahrer war, Gary Anderson. Ne? Einer, der sich sofort rausgenommen hat. Und vielleicht, obwohl das man nicht öffentlich zugeben mag oder will, hat er sich da auch an gewöhnt. Ich will weniger spielen. Ich habe nicht mehr den Anspruch, alles zu gewinnen, mir reicht das, ein gutes Spiel zu machen und dann vielleicht mag er es auch jetzt ein bisschen weniger auf der Reise zu sein. Ich weiß es nicht genau, was ihn da bewegt, aber sein Plan wird so nicht aufgehen, da hast du völlig recht. Nee. Also er war ja noch nie ein Trainingsmonster, hat ja noch nie immer viel Zeit investieren müssen, aber das, was er jetzt investiert, ist trotzdem deutlich zu wenig.
Ja, weil er halt zu der Zeit, zu der er dann vielleicht nicht so viel trainiert hat, aber trotzdem viele Turniere gespielt hat. Und das ist ja dann vielleicht sein Training gewesen und seine Praxis gewesen, die er gebraucht hat, um gut zu spielen. Also wir werden wohl in 1-2 Jahren erst genau wissen, ob dann meine These stimmt. Aber der hält sich jetzt da oben durch sein World Matchplay Finale und durch sein WM Finale aus dem letzten Jahr. Und wenn diese Ergebnisse rausrutschen und wenn er bis dahin nicht irgendwas verändert hat, ist Gary Anderson nicht mehr Top 16. Das ist meine Vermutung.
Oha, ja, das sind so die Sachen. Sie rennen rein, sie rennen wieder raus aus den Top 16. In beängstigender Geschwindigkeit. Zurzeit drängen so viele Leute nach, die dein Niveau einfach halten können und übertrumpfen. Ja. Weil die anderen Zielvorgaben schlicht und einfach von Van Gerwen und Gary Anderson selbst so hochgelegt wurden, das können die heute alle stemmen. Und das ist eben eine neue Qualität des Dartsports. Jetzt müssen sie selbst aufpassen, nicht aussortiert zu werden. Und das geht bei Michael Van Gerwen schon durch, schon los. Und bei Gary Anderson etwas deutlicher.
Ja. Peter Wright verliert mit 0-2 Sätzen gegen Rob Cross. Und das, ja, nachdem er jetzt im Vorfeld auch nochmal angekündigt hat, ich werde übrigens den World Grand Prix gewinnen. Ich will die Konkurrenz nur vorwarnen, das hat er so irgendwie formuliert, nach dem Motto, wenn sie Bescheid wissen, dass ich in guter Form bin, werden sie nochmal eine extra Schicht am Practice Board machen. Mit diesen Sätzen, die irgendwie sind sie für mich immer noch untypisch Peter Wright, weil wir das über Jahre nie von ihm gehört haben. Inzwischen stichelt er ja gerne gegen die Top Guns.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das tut ihm nicht gut.
Nein, die Worte sind einfach grün. Ja, das sind Michaels Worte, das sind seine Ansagen. Das kann Peter Wright nicht. Ja, wir haben immer wieder gesagt, was für ein schüchterner Mensch das ist. Dass er den Avatar für sich erfinden konnte, dadurch Erfolg hatte, gar keine Frage. Aber er ist viel, viel bescheidener und leiser zu diesem Erfolg gekommen. Und als wenn er jetzt Torschlusspanik hätte, fängt er an zu sticheln. Also kommt mir auch irgendwie fremd vor. Passt irgendwie gar nicht so zu ihm. Weiß auch nicht, ob ich mich da unbedingt an gewöhnen muss oder will. Und überhöre eher so eine kleine Stichelein, weil ja, die kommen eigentlich aus Michaels Ecke, wenn er dir deine Darts im Practice-Raum mal eben entwendet und dir mal eben 380er damit hintereinander wirft und die wieder vor den Tisch legt und sagt, ja, danke, sie sind ganz gute Darts. Das sind dann so Momente, wo man ihn ganz toll drücken möchte, bis er dann nicht mehr so ganz grün ist, sondern eher blau.
Ja, es war auf jeden Fall jetzt das zweite Erstrunden-Aus in Folge von Peter Wright. Er hat ja dieses Wahnsinnsmatch da gegen Kellen Ritz verloren und geht jetzt gegen Rob Cross hier beim World Grand Prix raus. Nächste Turnier sind die European Darts Championship. Da wäre dann Flo Hempel sein nächster Gegner. Vielleicht ja das dritte Erstrunden-Aus in Folge.
Ja, also ich würde mich da jetzt nicht so gegen wehren.
Ja.
Ich würde das einfach mal so hinnehmen als deutscher Dart-Fan, wenn das dann funktioniert. Also von daher, Daumen sind gedrückt, ne, für Flo.
Ja. Dann geht Nathan Aspinall als nächster Top-10-Spieler raus gegen Christoph Ratajski. Finde ich jetzt nicht die große Überraschung. Wir alle wissen um die Qualität des Polen Christoph Ratajski. Mhm. Und dann verliert aber auch Michael van Gerwen gegen Danny Noppert. Und das Match hatte schon Würze, weil es zwischendurch zu einer komischen Situation kommt, die Noppert im Interview auch sofort erklärt. Noppert sagte, er habe van Gerwen mit dem Fuß aufstapfen hören. Und das genau in dem Moment, wenn er auf die Doppel gezielt habe. Und dann haben ja auch die Kollegen nochmal ein Bild danach eingeblendet, auf dem überhaupt kein Fußstapfen zu erkennen war.
Hm.
Das war irgendwie, finde ich, eine Situation, bei der ich mich gewundert habe, wie sehr sie offenbar das Spiel von MVG beeinflusst hat. Weißt du, irgendwie diese Tränen nach seinem Sieg in Kopenhagen im Finale gegen Fallon Sherrock, der hat jetzt so und wirklich so ein paar Momente gezeigt, Michael van Gerwen. Und da kommt für mich auch die Situation damals im Ali Pally, als beim Walk-On ihm jemand Bier über den Kopf schüttet, was ihn ja auch völlig aus der Bahn geworfen hat. Das sind so Momente, die zeigen, was für ein weicher Kern da eigentlich in diesem Brocken steckt. Oder?
Ja, klar. Aber was musst du da auch alles als Gejagter ertragen? Was musst du da auch alles wegstecken? Und er ist eigentlich als einer der fairsten Leute auf diesem Zirkus in meinen Augen im Gedächtnis geblieben. Er ist immer fair und gratuliert dem Gegner und er ist immer derjenige, der sich im Internet äußert. Er kann die Schuld nur sich selber geben. Er muss besser trainieren. Er muss konzentrierter werden. Er muss mehr fokussieren. Er muss sich verbessern. Und auf einmal passiert dir so ein Lapsus wie da, aber die Anspannung ist einfach eine andere, das ist einfach eine neue Situation für ihn, dass es wieder nicht funktioniert und diese Prestigenummer in meinen Augen da in Holland, die Nummer 1 zu sein, bröckelt jetzt mittlerweile auch, nach Barney, der irgendwie back on track ist, aber natürlich mit der Situation jetzt auch gerade nicht viel wirklich ausrichten kann, um da irgendwie in die Schlagdistanz zu kommen, ständig wieder sich mit den Jungs zu duellieren, das wird wohl noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen, da überhaupt in die Nähe wieder wiederzukommen. Und Michael ist eben das Aushängeschild. Und auf einmal ist ein Devin Nobbert auch in der Lage, ihn zu schlagen. Ein Dirk van Dijvenbode macht ihm das Leben schwer. Es kommen so viele Junge nach und jetzt brügelt auch noch sein Status in Holland. Das ist ein Druck, den wir uns nur ansatzweise vorstellen können, weil wir sind alle Individualisten. Welche Bedeutung dieser Sieg gegen Fallon Sherrock am Ende für ihn hatte, hat man gesehen an seinem Tränenausbruch. Du sagst, er hat ein weiches Herz und er weiß selber, wie schwer dieses Business ist. Wenn du da nicht den Dominator spielst und da nicht mit durchkommst, dann musst du einen neuen Ansatz finden. Und jetzt verliert er sogar in seinen Augen jetzt schon gegen die eigenen Landsmänner. Das kann ja wohl nicht sein. Vincent hat er weiterhin unter Kontrolle und jetzt kommt dann Danny Noppert, der auch noch frech ist und auch noch irgendwas behauptet, er würde da auch aufstampfen oder sonst was. Gerade er, der sich als absolut fair empfindet. Zwar sticheln, zwar ein bisschen herausfordernd und auch gerne mal großkotzig, den schlage ich sowieso im Vorfeld, aber an dem Oki kann ich nichts Negatives groß zu ihm sagen, außer dass er mit seinen Zehen immer mal wieder im Tanzbereich steht, aber da irgendwelche Geräusche macht, das wäre mir neu. Aber der Druck muss immens sein, weil wir sehen immer wieder neue Reaktionen. Wir sehen Gary Anderson, der genervt ist davon, ständig gefragt zu werden, wann er in Rente geht. Wir sehen Peter Wright, der anfängt zu sticheln. Wir sehen einen Michael van Gerben, der sich ein Handshake spart, weil er da mit ihm eine Diskussion hinter der Bühne hat. Also wir sehen den Gentleman-Sport in allen Facetten vorgelebt seit Jahren. Aber es kann auch mal hier und da ein Ausrutscher passieren. Also alle nur Menschen. Ein Riesendruck, Geld zu verdienen, haben wir gerade alle auf dem Globus, oder?
Ich habe mich halt gefragt, ob das bei Danny Noppert so ein Kapitel war in Winning Ugly. Hat er vielleicht auch gespürt, er muss jetzt mal irgendwie Van Gerven so ein bisschen provozieren mit dieser Aktion?
Ja, das kann natürlich sein.
Konnte ich nicht einordnen, ja.
Ja, kann natürlich sein, weil wie gesagt, Gibraltar war nah dran, hat die Dinger versemmelt. Vielleicht hat er sich danach noch ein paar Sprüche von Van Gerven reinhören müssen, ja. Ja, war ja knapp, schade, nächstes Mal, ne, bla bla bla, was man so sagt, diese ja manchmal etwas flapsigen Ausdrücke, wenn man das Ding dann gewonnen hat und dann, ja, Rache ist Blutwurst, nächstes Turnier, Auslosung, peng, los geht's. Und zack, stehst du da, ne?
Ich meine, das war ja interessant, ne? Der Noppert beschwert sich in diesem Leck, ich meine, das war das vierte Leck im ersten Satz, er kann das noch gewinnen. Van Gerven reagiert ja ganz irritiert, spielt einen ganz schlechten Decider, verliert also diesen ersten Satz, es geht in die Pause und dann kommt er zurück und spielt diese 8 perfekten Darts. Ja, ja. Er spielt fast den 9er-Shot hier. Ja, es haben nur ein paar Millimeterchen gefehlt. Der steckt dem Single Bull. 170 Punkte, das ist auch ein geiler Weg. Ein geiler Weg.
Schande, Schande, so ein Ärger. Ärgerlich, ja, nee, aber da hast du auch gesehen, vom Feeling her war ich der Meinung, diese 170 da hinzustellen, da habe ich schon gedacht, ja, wenn denn in Style, ne? Wenn denn, wie gesagt, will ich meine Kirsche auch auf dem Neuner haben und dann bringt er die beiden unter. Und dass der nicht drin war, das hat ihn, glaube ich, am meisten überrascht.
Aber also, hast du gesehen, wie der darauf reagiert hat? Ich dachte, der platzt.
Ja,
der wurde so rot in der Birne, ne? Wie der so gepresst hat, den ganzen Körper. Hat der gepresst.
Ja, absolut wahr. Der hat sich also wirklich da voll verausgabt für die Nummer, weil danach war ja dann auch wieder irgendwie die Luft raus, ne? Nach diesem Leck. Ja. Da war ja dann auch wieder back to normal irgendwie mit die Schwierigkeiten überhaupt reinzukommen, ne? Also ganz also komisch, dass er da immer wieder 3 Fahrkarten gezogen hat, ne?
Absolut, absolut. Also schon wirklich ein bemerkenswerter Abend, den wir da hatten. Also der irgendwie so alle Facetten des Darts irgendwie auch mit dabei hatte. Von ganz hoher Qualität, von diesem Spiel Gary Anderson gegen Ian White, der Auftritt von Glenn Durrant bis hin halt zu MVG und Peter Wright und 8 Perfekte und Diskussion. Es war irgendwie alles mit dabei.
Ja,
spannend.
Ja. Ja, schön. Das ist eben irgendwie die neue Art und Weise, diesen Dartsport zu erleben, einfach durch diese Verwirbelung, neue Charaktere, ne, neue Anforderungen an die Altmeister, sich mit den Situationen gefälligst genauso schnell anzufreunden wie die Youngster, die drängen. Dein ganzes Gefüge ist auseinandergegangen. Es war so schön bequem. Die ersten 16 der Welt reisen überall hin, sind überall eingeladen, alle Spielorte sind bekannt, alles ist in Stein gemeißelt und auf einmal gerät alles ins Wanken und man kann dabei zusehen, wer da wie mit umgeht und welche Langzeit steht davon trägt, wer welche superschnellen Erfolge erreicht und wer dann vielleicht sich auch stabilisieren kann, wer wieder durchgereicht wird. Es ist einfach fürchterlich spannend und fürchterlich toll zu sehen, wie viel los ist in diesem Sport.
Ja. Ist Gerben Price zu schlagen oder ist der jetzt der klare Favorit auf den Titel? Der könnte, also der spielt ja sein Achtelfinale gegen Mervyn King. Mhm. Wenn man das Feld mal so durchgeht, der könnte dann im Viertelfinale auf Dave Chisnall treffen. Hat Chizzy die Möglichkeit, den rauszunehmen? Eigentlich schon, ne?
Ja, Chizzy hat mit Sicherheit die Möglichkeit, das Talent und das Spielvermögen dafür. Aber ich würde den King noch gar nicht unbedingt so abschreiben. Ich würde Mervyn King eigentlich in solchen Situationen nie abschreiben, weil irgendwie ist er so der Stolperstein der Superstars, kriegt aber dann das Turnier trotzdem nicht gewonnen. Also Mervyn King ist nochmal eine Prüfung wert für Gerben Price. Aber für mich ist Gerben Price nicht nur zum Ausscheiden dieser ganzen Superstars heute klar der Favorit, weil wie gesagt, seine Body Language, seine Dominanz, das Hinnehmen dieser klaren, strukturierten Spielweise die Ausstrahlung mit der macht doch, was ihr wollt. Ich gewinne das hier sowieso. Hat mich einfach überzeugt heute. Also für mich bleibt er der Favorit für das Turnier da. Ja. Wäre ein Überraschungshit, aber wir reden auch immer von Tagesform. Wir reden von einem langen Format. Es geht 7 Tage. Wenn du da die schlechte Viertelstunde erwischst, gerade bei dem Quickie, bist du sofort raus. Jetzt wird die Distanz ja sicherlich ein bisschen verlängert, aber du musst trotzdem hellwach sein. Ne? Das ist also Tagesform kann dich trotzdem immer noch auf den Rücken werfen. Egal, was du gestern gemacht hast, das war nun mal gestern, hat der große Phil Taylor gesagt.
Ja. Du, bei all den Überraschungen dürfen wir nicht vergessen, Gabriel Clemens war heute auch am Start, sein zweiter Auftritt beim World Grand Prix und er verliert mit 0-2 gegen Vincent van der Voort. Er ist jetzt inzwischen in der Rolle, wo er bei so einer Partie als Favorit ins Match geht. Und ja, ich habe eigentlich den Eindruck, dass er sich wohlgefühlt hat, dass er eigentlich auch gut gespielt hat, aber van der Voort hat auch echt richtig gute Darts da ins Board geknallt.
Ja. Immer wieder, ne? Der kriegt's immer wieder hin, der van der Voort, da immer wieder tolle Partien abzuliefern und dann auch schwer aus so einem Turnier rausgeboxt zu werden. Aber dass Gaga da diese Chancen sich erarbeiten konnte oder also überhaupt an den teilnehmen konnte, ist schon mal wieder der nächste Schritt in die richtige Richtung. Nur selber dieses Spiel dann gegen Vincent van der Voort nicht gestalten zu können, sondern eher zu reagieren, ist natürlich nicht sein Matchplan gewesen. Ja. Und das hast du vollkommen richtig erkannt. Also der wurde da ein bisschen überrumpelt aufgrund der Gegenwehr, die da von Vincent kam. Aber es ist eben auch kein normales Format. Es ist also auch kein normaler Vincent van der Fort.
Du, und es ist deshalb auch so ein bisschen bedauerlich, wenn man jetzt mal auf das Turniertableau schaut. Gabriel Clemens würde jetzt auf Danny Nopper treffen und der ist da unten in diesem Viertel mit drin, in dem Ian White und Darius Labanauskas noch im Rennen sind.
Darius spielt noch, das ist ja cool.
Der hat Brandon Dolan heute geschlagen, ja.
Oh, cool,
Lucky
schön.
Lucky D hat das geschafft, ja, im Auftaktmatch heute. Aber, weißt du, das ist eigentlich jetzt mal so der Moment, da bist du bei so einem wichtigen Major-Turnier und jetzt plumpsen dir 6 Top-10-Spieler raus. Das macht die Bahn natürlich auch frei.
Ja, absolut.
Und
ja.
Er kann leider diese erste Runde nicht überstehen. Also das ist echt ärgerlich. Das ist eigentlich so ein klassisches Turnier, wo du mal Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale spielen kannst.
Ja, das ist natürlich dann so eine verbuchte oder verpasste Chance, kannst du ja nicht. Du kannst das ja auch selber als Spieler nicht vorahnen, was dann noch alles passiert an dem Tag. Aber auch da wird sich sicherlich auch Gaga hinsetzen und sagen, verdammte Axt, ey, das war eine echte Möglichkeit. Wir wollen natürlich keinen Spieler, der jetzt in Runde 2 ist, überhaupt keine Frage. Gerade ein Labanauskas oder ein Noppert. Aber auch da gilt es in meinen Augen schwer über Tagesform zu entscheiden, weil diese Jungs haben einfach vor unseren Augen noch nicht lange genug getanzt, um zu sagen, hey, den kann man locker 1-2 Jahre lang jetzt da oben auf diese Wolke 7 schieben, der rennt erstmal durch. Das sind immer so Ausrufezeichen, die sie setzen können, aber danach können sie es meistens nicht wiederholen. Es gab immer mal wieder einen Moment, ein Turnier, aber ich bin einfach gespannt drauf, ob Darius nochmal so ein Ding hinbiegen kann oder ob es vielleicht sogar noch besser wird sogar.
Ja. Warten wir es ab. Ich schaue gerade nochmal auf die Uhr. Es ist inzwischen 1.28 Uhr.
Ui, ui, ui.
Und ich habe noch so circa 50 Minuten Autofahrt vor mir. Mein lieber Schotti, ich würde dir gerne eine ganz tolle Nacht wünschen.
Ja, das ist nett. Das ist nett. Wer hält dich auf? Ich nicht. Ich nehme es hin. Ich danke dir recht und auch herzlich. Ich hoffe, du hältst die Augen so lange auf, bis du tatsächlich zu Hause bist.
Das werde ich schaffen.
Und kommst in eine gute Nacht rein, weil war ein langer Tag. Ihr habt da viel zu bereden gehabt und morgen geht's ja gleich schon wieder steif weiter.
Ganz genau. Morgen geht's weiter mit dem ersten Achtelfinalabend. bin wirklich gespannt jetzt auf die nächsten Tage. Klar, Distanz wird größer, aber das ist auch gut so. Das ist schon brutal. Best of three Sets finde ich schon auch echt ein Mörder kurz und sehr, sehr anspruchsvoll für die Top Guns. Man hat heute echt gesehen, dass es schwer ist, da im Turnier zu bleiben. Shorty, das hat Spaß gemacht. Ja. Ich möchte das nächste Mal bitte wieder ein Videocall machen. Ich fand das ein bisschen traurig hier, nur übers Telefon. Aber ich glaube, es hat einigermaßen geklappt.
Beschwerde geht raus, ne? der Sohn Praktikant, ne? Weiß er. Der gibt's das auch. Den werden wir schön mit der Peitsche durch die Bude jagen.
Natürlich.
Das hat er mit uns nur einmal gemacht. Aber du weißt ja, wie es ist. Der Hund erwischt einfach jeden.
Ich wünsche dir, dass Instagram morgen wieder funktioniert und Facebook und auch WhatsApp.
Ich dir auch.
Dass dein Leben wieder einen Sinn hat.
Freut euch auf die nächste Freude. Wie peitsche ich den Elmar aus?
Folge 79 von Game On, dem The Zone Darts Podcast.
FSK 18.
Schaut die, mach's gut.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Game On! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.